NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend, das sind unsere Themen. Europa will seine Hilfe beim Kampf gegen Ebola verbessern. Französisch-deutscher Dauerstreit, Schulden machen für neue Investitionen oder doch lieber sparen. Dazu auch unser Kommentar. Pilotenstreik bei der Lufthansa betrifft Kurz-, Mittel- und morgen auch die Langstrecken. Kurden in Kobani schöpfen neue Hoffnung. Haftbefehle gegen mutmaßliche IS-Unterstützer in Deutschland, Empfehlung für rot-rot-grüne Koalition in Thüringen, wie passen Klimaschutz und Wirtschaftswachstum zusammen und Flüchtlingsgipfel in Nordrhein-Westfalen, die Betroffenen sollen besser betreut und untergebracht werden. Im Studio Ferdinand Klien. Wie kann Europa seine Hilfsleistungen für die von Ebola betroffenen Länder besser koordinieren und vor allem für eine schnelle Umsetzung sorgen? Darüber berieten heute in Luxemburg die EU-Außenminister Sabine Hackländer fast zusammen.
Kein hektischer Aktionismus, sondern ein abgestimmtes Vorgehen. Mit dieser Ankündigung war Bundesaußenminister Steinmeier am Morgen in die Beratungen gegangen. Auch Pläne, was man denn nun gemeinsam tun könne, gab es nicht zu knapp. Darunter die Möglichkeit einer zivilen EU-Mission, ebenso wie auf lange Sicht die Gründung einer Truppe von Weißhelmen, die ähnlich den UN-Blauhelmen bei Konflikten beim Ausbruch von Epidemien zum Einsatz kommt.
Man kann sich vorstellen, dass man gemeinsame Ausbildungsanstrengungen unternimmt oder solange noch keine ausreichenden Evakuierungsfähigkeiten zur Verfügung stehen, dass man die sich teilt und gegenseitig zur Verfügung stellt. Ich kann mir vorstellen, dass wir für die kleineren Staaten, die nicht eine eigene Mission auf den Weg bringen können, so etwas wie eine europäische Plattform zur Verfügung stellen. Ich habe gestern von einer zivilen EU-Mission gesprochen.
Doch all das scheint noch Zukunftsmusik zu sein. Erstmal dafür sorgen, dass es nicht drunter und drüber geht bei den bisher zugesagten Hilfsleistungen der EU-Länder. Um das zu gewährleisten, soll künftig ein eigens dafür zuständiger Koordinator zum Einsatz kommen. Darauf hätten sich die EU-Außenminister verständigt, so Steinmeier. Er oder sie solle in den nächsten Tagen ernannt werden, wahrscheinlich zum EU-Gipfel Ende dieser Woche.
Wir brauchen jemanden, der nicht nur das Gesicht Europas nach außen ist in diesem Kampf gegen Ebola, sondern der auch mit seiner Tätigkeit dafür steht, dass die notwendigen Bündelungen von Angeboten stattfinden, dass so weit wie möglich Arbeitsteilung betrieben werden kann, dass Fähigkeiten, die nur wenige haben, auch anderen zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel die Evakuierungsfähigkeiten, von denen ich vorhin gesprochen habe.
Ansonsten wurde allerdings nicht viel Neues beschlossen. Die finanziellen Zusagen der EU-Länder inklusive der EU-Kommission belaufen sich nun auf knapp 600 Millionen Euro. 102 Millionen davon kommen aus Deutschland. Großbritannien hatte in der letzten Woche noch eine Aufstockung von bis zu 1 Milliarde gefordert. Dazu Bundesaußenminister Steinmeier.
Was den Betrag angeht, ich weiß jetzt nicht, wie die Briten zu dieser Größenordnung gekommen sind, aber wenn Sie jetzt mal unterstellen, dass allein Deutschland mit 102 Millionen ins Rennen geht, mit denen wir uns engagieren auf den unterschiedlichsten Feldern, dann ist vielleicht die 1 Milliarde für ganz Europa gar nicht so unrealistisch. Aber das war jetzt hier heute keine Pledging-Konferenz.
An bundesdeutscher Hilfe bereits angelaufen ist unter anderem eine Luftbrücke von Dakar in die westafrikanischen Krisenländer, ebenso wie die Ausbildung von freiwilligen Helfern und der Aufbau von Krankenstationen mit einer Gesamtkapazität von 200 Betten. Es gehe jetzt darum, schnell zu handeln, erklärte auch Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn.
Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Wir haben nur einige Wochen in der Weltgemeinschaft und das, glaube ich, muss uns auch heute prägen, dass wir schnell handeln müssen.
Die Wirtschafts- und Finanzminister aus Deutschland und Frankreich trafen sich heute in Berlin. Könnten Milliardeninvestitionen den konjunkturellen Abschwung in Europa verhindern? Darüber gab es bei diesem Vierertreffen Differenzen und es wird immer fraglicher, ob eine gemeinsame Position beim EU-Gipfel Ende dieser Woche noch möglich ist. Marita Knipper über die Streitpunkte.
Gemeinsam handeln auf der Achse Paris-Berlin für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum. Das stand heute im Vordergrund beim Treffen der vier Minister.
Ensemble, non pas pour que l'un dise à l'autre ce qu'il a à faire.
Keiner soll dem anderen vorschreiben, was er zu tun hat, betonte Frankreichs Finanzminister Michel Sapin. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel meinte das Gleiche und sagte es so.
Wir brauchen in Europa nicht Schulmeisterei oder Bashing des jeweils anderen.
Anders als heute zu lesen war, hat der französische Wirtschaftsminister Emmanuel Macron es wohl nicht so gemeint, als er zitiert wurde mit 50 Milliarden Euro Einsparungen bei uns und 50 Milliarden zusätzliche Investitionen bei Ihnen, also in Deutschland, das wäre ein gutes Gleichgewicht. Nach dem Treffen schwächte der junge französische Minister seine Forderung ab, als er öffentlich unterstrich, er habe Deutschland um nichts gebeten oder vorgeschrieben.
Je n'ai rien demandé à l'Allemagne, parce que la France n'a pas à demander quelque chose à l'Allemagne, comme l'Allemagne ne demande pas quelque chose à la France.
Und das gelte auch umgekehrt. Aber Deutschland habe das Potenzial, mehr Geld in die Wirtschaft zu stecken. Jetzt geht es also darum, dass Deutschland und Frankreich gemeinsam mehr tun wollen. Deutschland will auch mehr investieren, aber ohne neue Schulden zu machen. Finanzminister Wolfgang Schäuble wiederholte, was Sigmar Gabriel längst fast täglich einfordert.
Wir wollen vor allen Dingen auf private Investitionen.
Da sollen also die 50 Milliarden Euro herkommen durch zusätzliche Investitionen, die Unternehmen in Deutschland selbst leisten sollen, während Frankreich begonnen hat, zum Teil schmerzhafte Arbeitsmarktreformen einzuleiten. Nun arbeiten beide Länder an einer Liste brauchbarer Projekte, die beim nächsten deutsch-französischen Wirtschaftsrat Anfang Dezember diskutiert werden soll. Die Ziellinie wird laut Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel etwa so aussehen.
Es wird sicherlich vor allen Dingen darum gehen, erstens zu sagen, von welchen Initiativen wir uns eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit erwarten, weil das die Voraussetzung für Wachstum ist. Und es wird sicher um Beschäftigung gehen und den Aufbau von Arbeitsplätzen.
Wie belastet sind die deutsch-französischen Beziehungen? Hören Sie den Kommentar am Echo des Tages von Dietmar Riemer.
Für den nächsten EU-Gipfel und das Treffen der Eurogruppe können sich die Deutschen und ganz besonders die Deutsche aus dem Kanzleramt schon mal warm anziehen. Frankreich schlägt neue, unfreundliche Töne an, und zwar, das ist auch neu, auf Regierungsebene. Was der französische Finanzminister und sein Kollege aus dem Wirtschaftsministerium im Vorfeld ihres heutigen Besuchs bei ihren deutschen Partnern geboten haben, zeigt mindestens zweierlei. Erstens, Paris muss das Wasser schon knapp über der Halslinie stehen, und zweitens, statt selbst entschlossen und mutig etwas gegen die eigene Misere zu unternehmen, stellt die französische Regierung ziemlich unverfrorene Forderungen an Deutschland. 50 Milliarden Euro Einsparungen in Frankreich, im Gegenzug 50 Milliarden zusätzliche Investitionsausgaben in Deutschland während der nächsten 3 Jahre. So schlicht sieht man das in Paris. Frankreich ist schon unter Hollandes Vorgänger Sarkozy keinen Millimeter vorangekommen bei der Wiederherstellung seiner Wettbewerbsfähigkeit, weil die politische Klasse in Paris die dazu nötige Kraft nicht aufbringen konnte oder wollte. Frankreich zahlt dafür jetzt einen höheren Preis, als für eine mutige Politik zu entrichten gewesen wäre. Deindustrialisierung, hohe Arbeitslosigkeit und eine gefährliche Haushaltspolitik, die mit System und ohne Ausdruck von Bedauern gegen den europäischen Wachstums- und Stabilitätspakt verstößt. In Berlin wird die französische Misere mit echter Sorge über die Stabilität der Eurogruppe betrachtet. Das ist auch der Grund, warum sich die deutsche Regierung um jede Einschätzung oder gar Bewertung herumdrückt. In Paris sind sie da nicht so feinfühlig und legen Forderungen an Deutschland auf den Tisch und rechnen auf groteske Weise Frankreichs politische Bedeutung in die Haushaltsbilanz mit ein. Die Freundlichkeiten der heutigen Pressekonferenz in Berlin waren reine Kosmetik, um wenigstens die Form zu wahren. Tatsächlich sieht es jedoch so aus. Die südlichen Euro-Gruppenländer organisieren unter der politischen Patronage Frankreichs eine direkte Konfrontation gegen die deutsche Finanz- und Wirtschaftspolitik, und sie können sich dabei auf ihren inoffiziellen Partner EZB-Chef Draghi verlassen. Das alles zeigt vor allem, wie richtig, weil nämlich erfolgreich, der Agenda-Weg aus der härtesten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten war und noch immer ist. Nichts ist für Deutschland in dieser aktuellen Verfassung der EU und der Eurogruppe wichtiger, als jetzt die Nerven zu behalten. Es wird nämlich Streit geben in Europa, lang und laut dazu. Frankreich bittet in diesen Tagen nicht zu Tisch, sondern zur Kasse.
Dietmar Riemer kommentiert der Möchel des Tages von NDR Info und WDR 5. Es ist 18.40 Uhr. Wenige Stunden nach dem Ende des Lokführerstreiks sind heute die Lufthansa-Piloten erneut in den Ausstand getreten. Am Mittag begann der 35-stündige Streik der Flugkapitäne zunächst auf der Kurz- und Mittelstrecke. Morgen sollen ab 6 Uhr früh bis kurz vor Mitternacht auch Langstreckenverbindungen betroffen sein. Im Tarifkonflikt bei der Übergangsversorgung gibt es keinerlei Bewegung. Aus Frankfurt am Main meldet sich Ursula Mayer.
Zu Beginn der Herbstferien ist am Frankfurter Flughafen normalerweise viel mehr los als an anderen Tagen. Diesmal nicht, denn die Piloten der Lufthansa streiken. Und darüber hat die Lufthansa viele ihrer Kunden offenbar rechtzeitig per SMS und E-Mail informiert. Vereinzelt gibt es trotzdem noch rätselnde Blicke auf die Anzeigentafeln. Dort scheint annulliert das häufigste Wort zu sein. Gestrichen sind Flüge nach Mailand, Brüssel, Kopenhagen und Düsseldorf. Auch begehrte Urlaubsziele wie Mallorca oder Malta werden nicht angeflogen. Bei der Kurz- und Mittelstrecke fallen von den geplanten 2150 Flügen zwei Drittel aus. Sehr zum Ärger dieser Reisenden.
Ich wollte eigentlich mit einem Flugzeug von Stuttgart nach Frankfurt fliegen. Dieser Flug wurde aber annulliert und deshalb musste ich jetzt mit der Bahn fahren. Und das war für mich sehr schwierig, das ganze Gepäck mitnehmen und so weiter.
Wir kommen jetzt gerade aus Hamburg, haben schon den Bahnstreik heute hinter uns. Und jetzt sind wir umgebucht worden und fliegen jetzt über Basel nach London.
Wir haben nochmal Glück gehabt, wir fliegen heute und Langstreckenflug nach Tokio, nach Japan.
Glück gehabt hat diese Familie, denn die Langstreckenflüge werden erst ab morgen 6 Uhr in der Früh bestreikt. Dann bleiben fast alle Maschinen am Boden. Reisende, die nach San Francisco, Toronto und St. Petersburg wollen, müssen sich nach einer Alternative umsehen. Immerhin haben sie die Möglichkeit, ihre Flüge kostenlos umzubuchen oder zu stornieren. Entsprechend lang sind die Schlangen vor den Umbuchungsschaltern. Den wirtschaftlichen Schaden kann man noch nicht beziffern, meint Lufthansa-Sprecher Andreas Bartels.
Über den finanziellen Schaden hinaus gibt es auch immer einen Reputationsschaden, einen Image-Schaden, weil die Passagiere an so einem Tag nicht mit Lufthansa wie geplant zuverlässig an ihr Ziel kommen. Das ist etwas, was uns doch sehr traurig macht.
Streiks mitten zur Ferienzeit, das ist für die Reisenden nicht nur ärgerlich, manche kommt es auch teuer zu stehen. Dieser Mann wollte mit seiner Familie nach Portugal ans Meer. Die Vereinigung Cockpit hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Weil ich gerade meinen Flug umbuchen musste für 2 Tage später und das Hotel verlangt jetzt 300 Euro von mir, für dass ich nicht heute ankomme. Wenn ich dieses Lächeln sehe, dann platzt mir der Kragen.
Sagt der Familienvater und blickt dabei in Richtung von Markus Wahl. Der Sprecher der Vereinigung Cockpit wiederum bedauert, dass viele Reisende von dem Streik in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Er sagt aber auch:
In der Vergangenheit haben wir es mit vorsichtigeren Nadelstichen versucht, Lufthansa hier zu bewegen. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Es gab nur eine Politik des Mauerns und der Verzögerung. Und so, dass wir dieses Mal ein deutlicheres Zeichen setzen müssen.
Schließlich habe sich die Lufthansa im Tarifkonflikt bisher nicht bewegt, kritisiert Wahl. Die Lufthansa wiederum sagt, das Cockpit sich sperre. Eine Einigung in dem Streit um die Übergangsversorgung der Piloten scheint erst einmal nicht in Sicht.
Ins Ausland. Bei der Verteidigung der Stadt Kobane gegen die IS-Milizen erhalten kurdische Kämpfer neue Unterstützung. Die US-Armee versorgte sie erstmals aus der Luft mit Waffen. Die Türkei kündigte zudem an, dass Peschmerga-Kämpfer aus dem Irak über die Türkei zur Unterstützung der Kurden nach Kobane einreisen dürfen. Stefan Ehlert berichtet.
Gute Nachrichten aus Sicht der syrischen Kurden gab es heute für das belagerte Kobane nahe der türkischen Grenze. Die von den USA angeführte Allianz setzte dort auch heute ihre Luftangriffe gegen Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat fort. Wie schon so oft zeigen Fernsehbilder, aufgenommen auf der türkischen Seite der Grenze, Rauchwolken über Kobane. Wahrscheinlich sind es die Folgen schwerer Explosionen. Zuvor hatten US-Transportflugzeuge bereits Waffen, Munition und medizinische Hilfsgüter aus der Luft über Kobane abgeworfen. Zum ersten Mal. Darunter sollen sich nach Angaben eines Sprechers der syrischen Kurden auch panzerbrechende Waffen befunden haben. Die Kurden bestätigten den Erhalt der Airdrops. Sie mahnten jedoch weitere Unterstützung an. Die kam heute erstmals aus Ankara. Der türkische Außenminister Çavuşoğlu kündigte an, dass die Türkei die Kurden zumindest indirekt unterstützen werde. Wir werden die Durchreise von Peschmerga-Kämpfern nach Kobane erleichtern. Darüber finden derzeit noch weitere Gespräche statt. Das Signal aus Ankara kommt spät, aber vielleicht noch nicht zu spät. Die Türkei lässt kurdische Kämpfer aus dem Irak über die Türkei nach Kobane durch. Man kooperiere, bezogen auf Kobane, vollständig mit der internationalen Allianz, hieß es heute in Ankara. Doch unter den syrischen Kurden gibt es auch skeptische Stimmen dazu. Im Fernsehsender Arabia meldete sich ein syrischer Kurdenaktivist zu Wort. Er nennt sich Abdel Salem Ahmed.
Die Kämpfer der kurdischen Volksschutzeinheiten in Kobane brauchen schwere Waffen. Sie haben schon Kämpfer dort. Ihr sind die schweren Waffen viel wichtiger als die Kämpfer. Die Kurden fordern mehr Unterstützung. Und auch wenn es jetzt für den IS schwerer werden sollte, das symbolträchtige Kobane in Nordsyrien zu erobern, so wächst gleichzeitig der Druck der IS-Milizen auf Gebiete im Irak. Daud Janj ist Mitglied der Schutzeinheiten von Sinjar. Dort im Nordwesten des Irak kämpfen diese Einheiten gegen den IS. Es gibt viele Familien jetzt auf dem Berg Sinjar. Deren menschliche Lage ist sehr schlecht. Die IS-Terrormiliz hat diese Familien eingekesselt. Die Schutzeinheiten von Sinjar konnten viele Gegenden befreien. Aber der Kampf zwischen uns und dem IS wird leider mit ungleichen Waffen ausgetragen. Offenbar bestens finanziert, hoch motiviert und gut bewaffnet, sichert der IS seine Stellungen im Irak und in Syrien und versucht gleichzeitig, weitere Gebiete zu erobern. Besonders beunruhigend ist die Lage nach wie vor in und um die irakische Hauptstadt Bagdad. Dort wollen die Gerüchte nicht verstummen, der IS plane eine Offensive auf die Metropole. Die Leute haben Angst, auch nur zum Markt oder in eine Moschee zu gehen. Denn eine Offensive von Terroranschlägen hat bereits begonnen. Allein in den vergangenen 8 Wochen gab es in Bagdad mehr als 30 Anschläge. Zuletzt heute. Bei einem Selbstmordattentat im Geschäftsviertel Sinak sollen mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen sein. Der Attentäter zündete seinen Sprengstoffgürtel, als die Gläubigen die Moschee verließen.
Der gewaltbereite Islamismus hat in Deutschland nicht nur bei einzelnen Predigern oder in Moscheen Fuß gefasst. Seine Ideologie, die mit dem Koran wenig gemein hat, verbreitet sich mühelos im Internet und bildete gerade für Jugendliche und junge Erwachsene eine neue Subkultur. So erklären sich die Razzien und Festnahmen von diesem Wochenende. Holger Schmidt fasst zusammen.
Für 2 Männer hatten die Ermittler bereits Haftbefehle im Gepäck, als sie die Razzia am Samstag begannen. Sie wurden in Aachen festgenommen und noch am Samstag in Karlsruhe dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte. 2 weitere Männer wurden im Laufe der Durchsuchungsaktion vorläufig festgenommen, einer ebenfalls in Aachen, der andere in Bonn. Im Laufe des Wochenendes verdichteten sich dann auch gegen sie die Erkenntnisse der Strafverfolger, sodass sie gestern ebenfalls zum Ermittlungsrichter gebracht wurden und nun auch in Untersuchungshaft sitzen. Gegen 9 weitere Männer wird noch ermittelt. Bei den Vorwürfen sind grob 2 Komplexe zu unterscheiden, obwohl sich viele der Beschuldigten untereinander kennen. Beim Aachener Komplex geht es um die Unterstützung der Terrormiliz Islamischer Staat. Hier soll unter anderem ein 17-jähriger russischstämmiger junger Mann in das syrische Kampfgebiet geschleust worden sein. Ein Bruder eines der Männer war zuvor schon dorthin ausgereist. Zudem sollen mehrere 1000 Euro für den sogenannten Islamischen Staat gesammelt und überwiesen worden sein. Und im März soll der erste in Aachen festgenommene Mann 4 Mitgliedern des Islamischen Staats, die damals in der Türkei in Haft saßen, geholfen haben. Die Männer in der Türkei waren beim illegalen Grenzübertritt festgenommen worden und brauchten Flugtickets, um der Abschiebung in ihre Heimat Marokko zu entgehen. Nach den Ermittlungen von Generalbundesanwalt und Bundeskriminalamt bekamen die Männer vom jetzt in Aachen gefassten Mann die Flugtickets bezahlt und übermittelt, die sie nach Tunesien und Mauretanien zur Weiterreise in Richtung Libyen-Irak bringen sollten. Die Tickets waren auf die Business Class ausgestellt. Beim Bonner Komplex geht es um die groß angelegte Versorgung von islamistischen Milizen in Syrien mit gebrauchter Armeebekleidung aus Deutschland. So sollen 7.500 Stiefel, 6.000 Parkas und 1.000 Militärhemden in das Krisengebiet geschafft worden sein. Eine Dimension, die weit größer ist als alle bisherigen illegalen Lieferungen aus Deutschland in die Krisenregion. Gegen 9 weitere Männer laufen separate Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts. Insgesamt haben der Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt den Eindruck, dass die Unterstützung des Islamischen Staats aus Deutschland heraus in den vergangenen Monaten sehr stark zugenommen hat.
Die Thüringer SPD-Spitze entschied am Abend über eine Koalitionsempfehlung an ihre Mitglieder. Das Land kann entweder weiter von CDU und SPD regiert werden oder bundesweit erstmals von einem Dreierbündnis aus Linke, SPD und Grünen unter dem linken Spitzenkandidaten Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten. Seit gut einer Stunde ist klar, es gibt eine Präferenz. Welche, das verrät Ihnen Pia Wagner.
Die Spitze der Thüringer SPD plädiert für eine rot-rot-grüne Koalition im Land. Nach Informationen von MDR Thüringen will sie in der laufenden Sitzung dem Landesvorstand am Abend empfehlen, entsprechende Verhandlungen mit Linkspartei und Grünen aufzunehmen. Der Verhandlungsführer der Sondierungsgespräche, Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein, sagte unmittelbar vor der Sitzung, es gebe eine leichte Präferenz für Rot-Rot-Grün. Er räumte zugleich ein, dass sich die CDU in den Sondierungsgesprächen deutlich bewegt habe, zum Beispiel beim Landeserziehungsgeld und beim Thema Gebietsreform. Aber, so Bausewein weiter, die bisher bestehende Koalition mit der CDU habe für die SPD zu einem desaströsen Wahlergebnis geführt. Rot-Rot-Grün unter Führung eines linken Ministerpräsidenten wäre ein Novum und deshalb schwer kalkulierbar, so Bausewein. Wenn der Vorstand der Empfehlung folgt, müssen noch die SPD-Parteimitglieder darüber entscheiden. Ein Ergebnis soll Anfang November vorliegen. Die Spitze der Thüringer Linken hatte bereits vergangene Woche grünes Licht für Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen gegeben. Die Grünen wollen am Donnerstag entscheiden. In den vergangenen Wochen hatten die Parteien in mehreren Sondierungsgesprächen die Möglichkeiten für eine künftige Regierung in Thüringen ausgelotet. Entweder eine schwarz-rote Koalition wie in den vergangenen Jahren oder für Rot-Rot-Grün. Beide Bündnisse hätten im Thüringer Landtag nur eine hauchdünne Mehrheit von einer Stimme.
Steht das Schaffen und Sichern von Arbeitsplätzen im Gegensatz zum Klimaschutz und werden die EU-Staats- und Regierungschefs in einigen Tagen bei ihrem Gipfel verbindliche Grenzwerte festlegen? Zu diesen beiden Fragen stellten die beiden ehemaligen Umweltminister Klaus Töpfer und Jürgen Tittin heute eine neue Studie vor. Das Ergebnis, die Photovoltaik, gerät bereits ins Hintertreffen. Thorsten Huhn fasst zusammen.
Zwei frühere Umweltminister traten heute in Berlin auf, um im Auftrag der Europäischen Energiestiftung ECF für verbindliche Klimaschutzziele zu werben. Eine Studie der Energiestiftung kommt zu dem Schluss, dass Investoren nur dann bereit sind, Geld in neue Technologien auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien zu stecken, wenn sie stabile und glaubwürdige politische Vorgaben vorfinden. Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin stimmt dem zu. Nur mit verlässlichen Rahmenbedingungen könne die deutsche Wirtschaft weltweit wettbewerbsfähig bleiben, sagt er.
Klimaschutz, das ist handfeste Wirtschafts- und Industriepolitik, beileibe nicht nur eine ökologische Frage. Es geht um Zukunftsbranchen in Europa. Es geht tatsächlich um Wettbewerbsfähigkeit.
Es gebe Warnungen, dass deutsche Industrieunternehmen ins Ausland abwandern könnten, weil andere Länder wie China oder Japan deutlich mehr Geld in den Ausbau der erneuerbaren Energien steckten als Deutschland. Die erneuerbaren Energien seien ein weltweiter Schlüsselsektor. Das gelte für Photovoltaik, Biogas, innovative Fahrzeugantriebe und Speichertechnologien. Jedes dieser Gebiete habe ein Wachstumspotenzial von 100 Milliarden Euro bis 2020. Doch Deutschland bremse den weiteren Ausbau.
In der Realität haben wir in Deutschland erlebt, dass das erneuerbare Energiengesetz zum Beispiel die Technik der Photovoltaik global wettbewerbsfähig gemacht hat. Heute aber stockt der Ausbau. Allein von 2012 auf 2013 haben wir einen Investitionsrückgang von 20 Milliarden Euro in diesem Bereich.
Auch beim Ausbau der Windenergie auf dem Land habe es zwischen 2011 und 2013 einen drastischen Rückgang der Investitionen von fast 60% gegeben. Trittin kritisierte, dass die gegenwärtige Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, SPD, schon jetzt davon ausgeht, dass Deutschland sein Klimaziel für 2020 nicht erreichen wird.
Das ist faktisch die Aufforderung an die blockierenden Kräfte in Europa, sich querzulegen. Wir wissen alle, wenn in Deutschland nichts vorangeht, wird sich in Europa nicht bewegen.
Und das werde in ganz Europa Arbeitsplätze kosten. Trittin fordert daher, dass die EU-Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel Ende der Woche nicht nur klare Ziele für die Reduktion klimaschädlicher Treibhausgase bis 2030 beschließen, sondern auch ein Ausbauziel für erneuerbare Energien und ein verbindliches Energieeffizienzziel festschreiben. Auch der frühere Umweltminister Klaus Töpfer, CDU, forderte eine weitere Förderung der erneuerbaren Energien in Deutschland. Jede neue Technologie braucht am Anfang eine Förderung.
Verlässlichkeit und ambitionierte Ziele. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir die Zukunftstechnologien hier bei uns im Lande behalten und sie hier weiterentwickeln.
Andere Länder seien dabei, die erneuerbaren Energien zu unterstützen und auszubauen. Deutschland müsse aufpassen, nicht ins Hintertreffen zu geraten.
In Essen hat ein Flüchtlingsgipfel begonnen, der sich mit Maßnahmen zur Verbesserung der Aufnahme und Betreuung von Asylbewerbern in Nordrhein-Westfalen befasst. Verbände, Kirchen und politische Organisationen sind vertreten, auch die Opposition. Es geht um die Frage, wie das Grundrecht auf Asyl angesichts knapper Gemeindekassen und fehlender Unterkünfte überhaupt noch gewährleistet werden kann. Bettina Altenkamp, nach den schrecklichen Übergriffen von Sicherheitsdiensten in einigen dieser Unterkünfte, werden denn die Fehler dabei auch aufgearbeitet?
Ja, nach Bekanntwerden der Übergriffe und Misshandlungen hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Jäger ja schon ziemlich schnell reagiert, etwa durch Betreiberwechsel, strengere Kontrollen und, wie er es nennt, umfassende Untersuchung aller Vorfälle. Die Aufarbeitung dauert an. Jetzt bei dem Treffen heute Abend geht es aber im Wesentlichen um die Zukunft. Wobei, so Innenminister Jäger, eben nicht die Frage ist, ob, sondern wie die Menschen hier aufgenommen werden.
Die Frage der Aufnahme von Flüchtlingen, die vor Krieg und Vertreibung fliehen, kann keine Frage des Geldes sein in der viertstärksten Volkswirtschaft der Welt. Wir müssen uns heute darüber unterhalten, was ist an mehr, sowohl quantitativ auch qualitativ erforderlich, um Ansprüchen, die wir selbst haben, gerecht werden zu können bei dieser Unterbringung.
Also angesichts steigender Zahlen von Menschen, die in Nordrhein-Westfalen, die in ganz Deutschland Schutz suchen, geht es um die Frage, wie werden würdige Unterbringungsmöglichkeiten gefunden, wie werden die Menschen betreut, integriert, wie wird den zum Teil ja traumatisierten Menschen auch geholfen und nicht ganz unwesentlich, wer zahlt.
Die CDU-Opposition im Landtag in Düsseldorf fordert ja ein Sofortprogramm. Wie soll das überhaupt finanziert werden?
Die Vorschläge sind da, auch die Behauptung, dass das Geld im Haushalt auch da ist. Die Rede ist auch von 100 Millionen für das Sofortprogramm, unter anderem um bauliche Maßnahmen vorzulegen. Vorschläge gibt es reichlich. Auch enthalten in den 15 Punkten ist so etwas wie ein Heimtyp. Den hat es zum Beispiel in Sachsen gegeben und das hat damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Oder, das fordern im Grunde auch FDP und die an der Landesregierung mitbeteiligten Grünen, sowas wie ein Flüchtlingsbeauftragten, aber auch mehr Geld für die Kommunen steht auf der Tagesordnung. Die beklagen schon seit langem, dass sie für die Kosten der Flüchtlinge im Grunde nur 20-30% vom Land erstattet bekommen. In anderen Ländern ist das deutlich mehr. Und vor dem Hintergrund, dass die Kommunen in Nordrhein-Westfalen nun ja eher klamm sind, sind viele auch einfach finanziell überfordert. Und dann auch die Länder oder in diesem konkreten Fall auch das Land Nordrhein-Westfalen hätte gerne mehr Unterstützung, etwa vom Bund bei den Anerkennungsverfahren, bei den Kosten. Und da ruht auch ein wenig die Hoffnung auf dem Gipfel im Kanzleramt am Donnerstag in dieser Woche. Also wo das ganze benötigte Geld herkommen soll, ist nicht ganz klar. Jeder zeigt ein bisschen auf den anderen.
Heute Abend in Essen geht es ja um das Land Nordrhein-Westfalen. Es sind 40 Vertreter unterschiedlichster Verbände anwesend. Für wie realistisch halten Sie denn die Aussichten darauf, dass die verschiedenen Ansätze der einzelnen Gruppen besser koordiniert werden?
Also bei so vielen verschiedenen Akteuren, Sie erwähnten es, dass da heute Abend jetzt der endgültige Durchbruch erfolgt, wohlgemerkt auch von allen getragen, zumal ja auch die Opposition mit am Tisch sitzt. Also das erwartet niemand ernsthaft. Volker Maria Hügel ist zum Beispiel für Pro-Asyl mit dabei und hat eher gedämpfte Erwartungen. Also er hofft, dass es, wie er sagt, nicht nur Parteiengeplänkel ist und sieht das heutige Treffen eher als Chance.
Ich nehme es mal als Goodwill-Aktion und eine Goodwill-Aktion kann etwas nach sich ziehen und darauf hoffe ich natürlich.
Also, dass dieses Treffen heute Abend quasi ein Startschuss ist für weitere Treffen, für ein Umdenken in der Flüchtlingspolitik und für allgemeinen Willen, hier die Menschen auch aufzunehmen.
Vielen Dank. Bettina Altenkamp berichtete live aus Essen vom Flüchtlingsgipfel für Nordrhein-Westfalen. Und das war auch das Echo des Tages. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.